Wir bitten, den Tonausfall am Anfang der Predigt zu entschuldigen.
Unten dann langsam Afrika kommt, das Mittelmeer überfliegst du und dann siehst du auf einmal unter dir alles gelb. Wüste. Ne? Man muss da so die Wüste rum und dann geht es nach Teneriffa oder wo auch immer hin. Ne? Auf einmal im Flugzeug, das ist ein bisschen eingenickert, ne? Man fliegt eine Weile nach dem fetten Essen. Auf einmal siehst du, bing, 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 Alarmanlage geht los. Ne? Und dann fliegt sofort dann so eine Maske, eine Art Masken kennen wir ja schon, ne? Gut geübt, ne? Hängst dir das Ding rüber. Und auf einmal merkst du, es gibt einen Sturzflug und das Ding kracht auf. Du denkst, jetzt bist du im Jenseits, aber auf einmal schlägst du die Augen auf und denkst, ja, ich lebe ja noch. Du rennst raus und siehst, zwei andere rennen auch noch raus und dann geht das ganze Flugzeug in die Luft, ne? Ein Feuer, du rennst weg und rennst weg. Das ist ein bisschen, ne? Also vielleicht gibt es das so bei James Bond oder so, keine Ahnung. Ne? Also, wir gehen mal weiter. Stell dir vor, durch die Explosion findet ihr hinterher in der Wüste mittendrin drei Sachen. Flasche Wasser hat es rausgeschleudert. Ein Basecap vom Piloten vielleicht hat es rausgeschleudert. Und ein Kompass und ein Atlas von der Wüste. Die drei Sachen lernt ihr zusammen und haltet Kriegsrat. Was machen wir jetzt? Überlegt, zusammen wollen wir nie machen. Also ich würde mit Kim zusammen, die machen dann Kannibalismus, der Stärkste gewinnt, die nagen dann irgendwann meine Knochen ab, wenn sie Hunger haben. Ich gehe auf eigene Faust. Und das denken die anderen auch alle. Den vertraue ich hier nicht und so weiter und so fort. Was weiß ich, was das für Leute sind. Ne? Aber wir haben die drei Sachen und dann wird Pinnchen gezogen. Und stell dir vor, du bist der Erste, der gewinnt und du darfst als Erster aussuchen. Ne? Flasche Wasser, ganz wichtig in der Wüste, Basecap. Man denkt, ja, was soll ich, so eine Mütze? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Hitzeschlag hatte, so einen Sonnenstich. Ich habe das einmal erlebt, war ich auf dem Kanu. Ich habe wirklich gedacht, mein Gehirn platzt. Ne? Solche Schmerzen habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ne? Du kannst nicht mehr denken, du liegst nur noch platt. Auch eine wichtige Sache. Ne? Wenn du aus der Wüste raus willst, alles Sand, Sand, Sand. So. Für was würdet ihr euch entscheiden? Wasser. Hast du aber gerade gut getrunken. Ne? Hast du gut gehen lassen. Ne? Also jetzt erstmal die nächsten Minuten brauchst du keins. Okay. Die Karte vielleicht, ne? Also Kompass und Karte, die machen wir mal zusammen, ne? Navigation. Die Karte, oder? Ja. Noch jemand? Mütze. Die Mütze. Also ich würde auch die Mütze nehmen, weil wenn du einmal Sonnenstich hattest, also Kompass und Karte, man will ja mal wieder raus. Ein Handy. Naja, das hast du aber nicht. Was würde ich mitnehmen? Ich hoffe, es kommt. Wie wir sehen, kommt nichts. Help. Ich glaube, es gibt, da kommt's, Wüstenschätze. Ne? Ich glaube, es gibt gar nicht richtig oder falsch. Ne? Du kannst gar nicht sagen, ja, das sind wir drei, ne? Oder noch viel mehr, die da vielleicht entkommen sind. Ne? Du kannst gar nicht sagen, das ist das Wichtigste oder die Mütze. Am besten wäre, wenn du alle drei Sachen hättest. Ne? Dann hättest du vielleicht eine höhere Überlebenschance. Genau. Wasser oder Strom? Ne? Das ist die Frage. Ne? Also, ich will das mal auf unser Leben übertragen. Ne? Wenn du im Leben so eine Zeiten hast, dass du in der Wüste bist, ich wünsche das keinem. Wüste kann ja sehr romantisch sein, ne? Wenn du dann Reisebericht über Wüste hörst, ich war mal in der Wüste mit so einem klimatisierten Bus, ne? Das war wunderschön. Du guckst da die Landschaft, alles karg, nur Sand, und du trinkst dann schön dein Wässerchen, ne? Und lässt es gut gehen. Und dann sind wir ausgestiegen und dich erschlägt diese knalle Hitze. Und das erste, was ich gehört habe, war ein Piepen in meinem Ohr, weil das so leise ist, weil das ist totenstill. Ne? Das habe ich noch nie gehört auf dieser Erde, dass es mal so still sein kann. Ne? In Berlin gleich gar nicht. Und wenn man so Wüste von Ferne sieht, ne, dann ist das ganz romantisch. Wenn man Leute hört, die ein Zeugnis abgeben und sagen, Mensch, ich hatte eine wirklich schlimme Wüstenzeit, mir ging es ganz dreckig, ne, und dir geht's gerade gut, dann hört sich das an und hinterher klatscht und sagt, preis den Herrn, der Herr hat ihn doch wunderbar durchgebracht, freuen wir uns mit dir, Halleluja drauf. Aber wenn du selber da drinne sitzt, ne, wenn gerade selber kein Wasser da ist, keine Mütze da ist, ich sage das mal bildlich gesprochen, wenn du gar nicht weißt, was brauche ich zuerst. Ein Handy ist vielleicht auch eine gute Sache, kannst du Hilfe holen. Ne? Weißt du gar nicht, was richtig ist. Ne? Und dann gibt es noch die lieben Freunde, ne, die dir alle möglichen Ideen geben. Das fand ich so gut, was du gesagt hast, das war auch mein Gedanke. Ne? Die rufst du an und hoffst, dass sie dir mal ein bisschen den Druck nehmen. Und im dritten Satz, dann sagen sie, oh, das kenne ich, das habe ich auch erlebt. Und dann kommt ein Riesenschwall über dich. Oder am Ende dachtest du, du, aber ich wollte eigentlich mal erzählen, wie es mir gerade geht. Ne? Naja, ich wollte das mal zur Einführung zur Wüste machen. Wüste ist ein Ort, Seelenwüste ist ein Ort, den wünscht man sich nicht. Wohl dem, der jetzt gerade nicht drin ist. Es ist nicht ein Ort, wo man wirklich bewusst sagt, das will ich aber jetzt mal erleben. Das brauche ich mal jetzt so für mein geistiges Wachstum. Ne? So mal so richtig, mal so eine richtige Bruchlandung hinlegen. Ne? Und dann stehst du da und weißt nicht mehr weiter. Das ist das Höchste der Gefühle. Ne? Das wäre so, das wünsche ich mir zum neuen Jahr oder zu Weihnachten vom Herrn. Ne? Macht kein Mensch. Ne? Das macht man nicht. Aber es gibt Dinge, die kommen über dich. Und wir werden das gleich noch mitkriegen. Am Ende der Predigt hoffe ich, dass man dann dasteht und denkt, Gott hat vielleicht bewusst mich in eine Wüste geschickt, weil er mich voranbringen wollte, weil er mir was lernen wollte, weil er wollte, dass ich vielleicht näher an ihn herankomme. Ich mache jetzt mal einen Schlenker. Wir behalten das mal im Hinterkopf, die Wüstengeschichten. Kannst du immer noch überlegen, was du mitnehmen würdest. Ne? Kann ja mal, fliegt einfach nicht. Ne? Ist eh CO2 und so. Ne? Fahrt an die Ostsee, wunderbar. Passiert euch sowas nicht. Ich will mal zurück zu David. Mir geht's heute mal um Wüstengeschichte von David. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man so das Alte Testament liest. Da gibt's ganz viele tolle Leute. Von keinem König gibt so viele Kapitel wie von David. Sein Sohn Salomo, ne? Der war ja auch ein berühmter König. Man sagt, der weiseste Mensch der Welt. Ne? Der hat dann zig seine Weisheit, man sagt da mal so, würde man umgangssprachlich sagen, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Die hat er in zig Bücher ergossen. Ne? Das war so der kluge Mann. Was wird man über Salomo noch wissen? Ne? Tempel hat er gebaut. Ne? Naja, und der hat eine Schwäche für Frauen gehabt, ne? Das fällt mir gleich wieder ein. Ne? 1000 soll er angeblich gehabt haben. Manchmal denke ich so spaßhaft, ne? Weiß ich ja nicht, ob das so ist. Stell dir vor, Salomo guckt vom Himmel herab und sieht, wie wir dann immer so seine Memoiren lesen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihm das peinlich heute ist. Ne? So vom Himmel herab. Keine Ahnung. Von David, ne? Von David gibt es so viele Geschichten. Und dann dachte ich so, das muss doch einen Grund haben. Warum gibt es so viele auch detaillierte Geschichten von David? Ne? Da kannst du über 30 Kapitel. Und wisst ihr, interessanterweise, dann schlägst du das Neue Testament auf und welchen Namen liest du zuallererst? David. Ne? David. Und ich lese da mal die Verse, die man da liest. Lukas 1. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und sein Königtum wird kein Ende sein oder haben. Und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien und sprachen, erbarm dich, unser Sohn Davids. Und es erstaunte die ganze Volksmenge und sagte, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids. Und ich hätte jetzt wahrscheinlich zig Folien machen können, Matthäus ganz besonders, immer wieder der Sohn Davids auf Davids Thron und. Und ich glaube, wenn man das mal so auf sich wirken lässt, dann merkt man eigentlich, glaube ich, dass der, ich sage das mal so ganz, ganz platt, der David, ne, der war der Nikolaus vom Weihnachtsmann. Ne? Der David, der war so der Ankündiger. Ne? Also bei unseren Kindern war das immer am 6. Nikolaus, ne, da gab es dann so kleine Geschenke, kleine Tüten. Und du wusstest, ich muss jetzt noch 18 Tage warten, ne, die Ankündigung, und dann kommt der Große, ne, dann kommt der ganze Sack voll. Ne? Der David war quasi wie das Spiegelbild, wie so der Vorankündiger von dem großen König, der einmal kommen wird, der nicht nur König ist, sondern Messias, Retter. Und ich glaube deswegen, aus diesem Grund, wenn man das mal so liest, aus diesem Grund ist David so eine herausragende Person. Und da merkt man, Jesus ist letztendlich nicht nur im Neuen Testament enthalten, sondern im Grunde die ganze Bibel. Ne? Die ganze Bibel, da geht es eigentlich nur darum, um unseren Retter, um unseren König. Wir machen jetzt weiter. Jetzt gucken wir uns mal die Wüstengeschichten an. Eine Geschichte von unserem König David, da war er noch gar nicht ganz König, ne? Die möchte ich mit euch jetzt mal teilen. David ging hin und rettete sich in der Höhle Adullam. Als das seine Brüder hörten und das ganze Haus seines Vaters, kamen sie dorthin zu ihm hinab. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzen waren. Und es wurde ihr Oberster, und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Und David ging von dort nach Mizpe ins Land der Moabiter und sprach zum König von Moab: Lass mein Vater und meine Mutter bei euch bleiben, bis ich erfahre, was Gott mit mir tun wird. Und er brachte sie vor den König von Moab, und sie blieben bei ihm, solange David auf der Bergfeste war. Da machte sich David auf samt seinen Männern, und sie zogen fort von Keila und streiften da und dort umher. Was war vorangegangen? Die alten Bibelleser kennen die Geschichte schon lange, ne? Was war vorangegangen? David war eigentlich ein ganz harmloser junger Mann, ein Hirte. Und er hatte Karriere gemacht, weil er mal so den großen Wurf gemacht hatte, im wahrsten Sinne des Wortes, mit der Steinschleuder, den wirklich großen Wurf. Und von da an war der Held, der Volksheld. Heute würde man ihm wahrscheinlich, in der sozialistischen Zeit, hätte man ein Riesendenkmal mit der Steinschleuder gebaut, ne? Findet man immer in der ehemaligen DDR oder sonst wo. Und von da an hat er Karriere gemacht. Er war sofort, hat Saul, der damalige König, ihn sozusagen in sein Heer, vielleicht würde er sagen Bundeswehr, ne? Also Israel war so ähnlich wie Deutschland, ne? Aus verschiedenen Ländern oder kleinen Bundesländern gab es dann dieses Israel, sagen wir mal die Bundeswehr, ne? Und David war vielleicht Unterfeldwebel, Saul war der General. Und das Problem bei der ganzen Geschichte war nur, dass der kleine Unterfeldwebel wesentlich erfolgreicher war. Und die haben ihn hochleben lassen. Und dem General, dem ist das irgendwo so in die Nase gefahren, stets, dass er eifersüchtig wurde. Und diese Eifersucht, die steigerte sich bis hin zur Dämonie. Und von dem Tag an versuchte der Saul nichts anderes. Sein größtes Ziel, seine Herrschaft war, nicht das Land gut zu regieren, sondern den Kopf von David zu kriegen. Und kannst du mal lesen, ohne Ende spannend. Ich dachte so, nach der Wüstengeschichte müssen wir mal so ein Lebensbild von David machen. Ey, das sind so viele spannende Geschichten. Und danach haut natürlich David ab. Ne? Der liebt seinen Kopf und den will er gerne noch auf seinem Rumpf behalten. Also, der haut ab und versteckt sich in der Wüste. Und dann kommt diese Geschichte. Und wisst ihr, ich finde zwei Sachen sehr, sehr interessant. Und ich würde dich gleich mal auf Jesus übertragen. Die würde ich mal gerne mit euch, Moment. Die werde ich jetzt mal auf Jesus übertragen. Und zwar die erste Geschichte. Die Männer, die zu dem König wollten, die mussten sich aufmachen. Die konnten nicht bei sich im Dorf bleiben, sondern die sind losgegangen. Durch die Wüste. Vielleicht hatten sie alle drei Sachen mit, ne? Ungefähr eine Karte. Die haben gehört, Mensch, da gibt's diese Höhle, ne? Und das ist wohl angeblich diese legendäre Höhle, ne, wo er drinnen war. Ne. Ich war da noch nicht, wir vertrauen einfach mal im Internet. Ne. Und die wussten, da ungefähr ist er, da hat er sich versteckt, irgendwo dort. Und das Problem war, wenn die zum König wollten, ne, der König kam nicht zu ihnen. Oder wenn sie zu David wollten, dann mussten sie dorthin gehen. Es gab keine andere Chance. Und das Interessante ist, wenn ich das mal auf mein Leben mit Jesus übertrage, ich glaube, es gibt nur einen Weg, wie ich ihm begegne. Ich muss mich aufmachen und muss vielleicht meinem alten, gemütlichen Platz verlassen und muss mich auf die Suche machen. Und ich glaube, Jesus, viele Menschen haben, ich glaube, genau das Problem, dass sie sagen, ich habe nicht gesehen, den gibt's nicht. Ich kann mich ermühen, aber ich finde ihn nicht. Und ich glaube, manchmal muss man sich auf die Suche machen. Manchmal hat er sich versteckt, sage ich einfach mal. Das ist nicht immer so leicht. Und ich glaube, wir in Berlin haben es viel, viel schwieriger. Es ist so laut hier. Also vielleicht kennt ihr das, wenn du mal beten willst, wenn du mal zur Ruhe kommen willst, da merkst du, boah, schlimm. Ich habe dann immer so mein Trick, ich gehe in den Wald. Solche Wälder gibt's ohne Ende. Siehst den ganzen Tag keinen Menschen. Aber hier wirklich zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, Jesus, den findet man nicht, wenn man im prallen Leben sitzt. Das ist irgendwie so. Jesus ist oft im Verborgenen. Ich möchte mal diesen anderen Satz lesen, der ja nicht so einfach ist. Das ist wieder so ein Schwarzbrot-Geschichte. Da heißt es, darum hat auch Jesus, damit er das Volk heilige, durch sein eigenes Blut gelitten, draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Ich habe darüber, muss ich sagen, in den letzten 5 Jahren noch keine Predigt gehört. Das ist, vor das Lager gehen und seine Schmach tragen. Das heißt es, wenn ich ihm nachfolge. Und schon allein das Wort hinausgehen, vor das Lager, das heißt, ich muss das pralle Leben, muss ich verlassen und dann noch Schmach tragen. Ne? Komisch, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, schon mal Schmach für Jesus gehabt. Ich kann mich gut erinnern, hier in unserem Land kann man nicht wirklich von Schmach erzählen, die man von Jesus ertragen muss, für Jesus ertragen muss. Wer von euch wurde schon mal, hat ein Gerichtsverfahren gekriegt, weil er an Jesus glaubt oder weil er jemand eine Bibel geschenkt hat? Ne? Braucht man gar nicht so weit gehen, da hinten auf dem Büchertisch, da gibt es Zeitungen, wenn du das liest, da merkst du, was Christen für eine Schmach tragen müssen. Das ist wirklich Schmach. Ne? Es gibt bei uns kleine Schmach, das fängt an, das habe ich ein paar Mal schon erlebt, wenn du dich um Menschen kümmerst, die Jesus auf dem Herzen hat. Ich weiß noch, wie ich mal in Kreuzberg mit einem Mann, da brauchte eigentlich nur eine Überweisung, mit einem Mann zum Doktor gegangen bin. Es war so eine ganz renommierte Arztpraxis und der Doktor mich dann zur Seite gemacht hat und mich wirklich zur Schnecke gemacht hat. Wie kann ich ihm nur so einen Typ hier anbringen? Ne? Der stinkt die ganze Arztpraxis voll und dann hat er gesagt, mit so einem kommen Sie hier nicht mehr rein. Ne? Das sind so die kleinen Sachen. Ne? Ich habe ihm gar nichts von Jesus erzählt, ne? Aber wenn du anfängst, dich für diese Menschen einzusetzen, die Jesus liebt, kann es schon mal schwierig werden. Ne? Kleine Schmach. Ich glaube, wenn wir das gar nicht erleben in unserem Leben und du denkst, alles ist doch so easy, ich habe das noch nie erlebt, muss man sich fragen, sitze ich vielleicht noch im Lager? Bin ich noch nicht davor gegangen? Ich habe mich früher immer gefragt, was darf ich denn alles als Christ noch? Ne? Was darf ich denn noch? Ist das noch erlaubt? Ist das noch erlaubt? Kann ich das noch machen? Und dann gab es in der Gemeinde immer so, die sagt, nee, ist nicht. Ne? Und das war für mich die ewig Gestrigen und die Spießer und die Gesetzlichen. Und ich denke manchmal heute, vielleicht waren die gesetzlich, aber vielleicht waren die auch nur außerhalb des Lagers schon gegangen. Und ich glaube heute, es geht gar nicht mehr im Leben mit Jesus darum, was darf ich alles und was darf ich nicht, sondern es geht die Frage, wo ist denn Jesus? Und wenn Jesus außerhalb des Lagers ist, ne, dann muss ich dahin, wenn ich ihn haben will. Dann muss ich dahin. Ist vollkommen egal. Da geht's, die Frage ist dann vollkommen uninteressant, was darf ich und was darf ich nicht. Wenn sich Jesus da befindet, auf und hin. Und das kann sein, dass dann das auch manchmal ein bisschen mit Schmach zu tun hat. Wir gehen mal weiter. Die zweite Geschichte, die ich noch spannend finde. Wer ist denn da mitgegangen? Wer hat sich denn da auf die Suche gemacht? Wer hat sich denn da auf den Weg in die Wüste begeben? Wer hat diese ganze Hitze ertragen? Durst. Da heißt es, es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Und er wurde ihr Oberster. Und es waren bei ihm etwa 400 Mann. Ich denke dran an eine Geschichte. Ich liebe ja immer Geschichten. Ne? Eines schönen Tages kam ein junger Mann, Mitte 20, zu mir und fragte, ob er bei Teen Challenge mitmachen kann. Ne? Und dann habe ich gesagt, boah, wie kommt das denn? Sagt er, naja, mein Pastor hat gesagt, er hat hier in der Gemeinde für mich keine Verwendung und er sollte mal bei Teen Challenge nachfragen, ob die was für ihn haben. Und wisst ihr, ich habe irgendwo gemerkt, wenn du solche Leute hast, da kannst du eigentlich nur Halleluja rufen, das sind genau die Richtigen. Ne? Das sind genau die Richtigen. Mit denen kannst du vielleicht keine Lobpreis-CD aufnehmen. Ne? Und vielleicht predigen dir auch kein Olympiastadion voll. Aber das sind Menschen, die eins haben, das ist Hingabe. Die sich wirklich hingeben für den König. Die eine zweite Meile mitgehen. Die nicht auf die Uhr gucken und sagen, haben wir nicht bald Feierabend? Ne? Schickt doch die Leute weg wie die Jünger. Ne? Es wird Abend, sollen sie doch mal in die Dörfer gehen. Das sind Menschen, die gehen. Und die geben sich hin. Wohl dem die Gemeinde, die diese Leute hat. Da heißt es, selig, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ich würde das mal übertragen. Glücklich, oder du Glückspilz. Glücklich kannst du sein, wenn andere Menschen dich in die dritte Klasse setzen. Bei Gott hast du Logenplatz in der ersten Klasse. Das ist das Reich Gottes. Zum König, ach, ich hätte auch nichts dagegen, wenn bei Teen Challenge mal ein Rechtsanwalt, ne, und ein Arzt mitmachen würde. Arzt wäre ganz praktisch. Also unsere Leute haben immer ein Problem mit dem Staatsanwalt und Arzt, die sind alle krank. Wunderbar, wenn es hier einen Arzt oder Rechtsanwalt gibt. Wir reden hinterher gleich zusammen. Montag kannst du mitkommen und dann gibt's ewige Jagdgründe. Kannst arbeiten Tag und Nacht. Ne? Ich bin viele, viele Jahre schon bei Teen Challenge. Es hat sich noch nie ein Arzt vorgestellt und noch nie ein Rechtsanwalt, muss ich ganz ehrlich sagen. Leute aus der dritten Reihe, die bei Gott in der ersten Reihe sitzen, die kamen. Und das war das Gefolge. Mit denen, wir würden vielleicht sagen, die Asthma-Truppe, mit denen ist David losgegangen. Und wisst ihr, wenn du dann viele Kapitel weiter sitzt, liest, das waren letztendlich diese Menschen, die später seine Generäle wurden, seine Berater wurden. Ne? Und den größten Teil hat er gleich zu Priestern gemacht. Ne? Was gibt's Besseres, als wenn du vom König zum Priester gemacht wirst? Ne? Das waren die Leute, ne? Das waren die Leute, auf die David sein Reich gebaut hat. Die hier, ne? Die beschuldigen, ne? In allerlei Nöten, Beladenen und so weiter und so fort. Mit denen ist er dann losgezogen. Und vielleicht waren das nicht die hellsten Leuchten auf Adventskranz, ne? Aber David wusste, auf diese Menschen kann ich mich verlassen. Die sind mit mir durchgegangen, ne? Auf die kann ich mich verlassen. Die haben im Kampf in der Wüste, die haben mit mir ausgehalten. Vielleicht besser, als wenn da eine Jura studiert hätte. Ne? Wir gehen mal weiter. So, der erste Sache ist, wenn ich in die Wüste gehe, wenn ich mich aufmache, dann werde ich dem König begegnen. Und das Herrliche ist, wisst ihr, da steht ein ganz, ganz, ganz schöner Satz. Alle, die kamen, waren dabei. Ne? Interessant. Die kamen einfach in die Wüste, haben ihn in der Höhle gefunden und bupp, waren sie dabei. Kein Aufnahmeritual, musst du erstmal das machen, bis du unseren Club gehörst. Ne? Hast du würdig das Abendmahl nehmen, bist du getauft, ne? Unterschreibst du unsere Statuten. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist das Motto von Jesus. Die sind einfach gekommen, haben ihn gefunden und dabei waren sie. Ne? Ohne Vorbedingung. Aber es gibt den zweiten Weg und die zweite Erfahrung in der Wüste. Und die lese ich jetzt mal. Und 3 von den 30 Helden gingen zu dem Felsen hinab zu David in die Höhle Adullam. Also der schien die Höhle geliebt zu haben, ne? Da war immer noch in der Höhle gesessen. Ne? David war aber damals, und das Heer der Philister lagerte in der Ebene Rephaim. David war aber damals in der Burg und ein Posten der Philister war damals in Bethlehem. Und David spürte ein Verlangen und sagte, wer gibt mir Wasser zu trinken aus der Zisterne in Bethlehem, die im Tor ist? Da drangen die drei in das Heerlager der Philister ein und schöpften Wasser aus der Zisterne von Bethlehem, die im Tor ist, und nahmen es mit und brachten es zu David. Aber David wollte es nicht trinken, sondern goss es als Trankopfer für den Herrn aus. Und er sagte, fern sei es von mir, vor meinem Gott, dass ich das tue. Sollte ich das Blut dieser Männer trinken, die um ihr Leben hingegangen sind? Denn um ihr Leben haben sie es mir gebracht und er wollte es nicht trinken. Das haben die drei Helden getan. Ne? Also man merkt schon mal, aus der Asthma-Truppe sind hier drei Helden geworden. Ne? Das ist schon mal, was für eine Karriere. Ne? Der ist in den Helden-Epos von Alt-Israel aufgenommen worden, diese drei Männer. Das ist eine sehr skurrile Geschichte, ne? Wo man denkt, Mensch, der David, was denkt er eigentlich von sich? Ne? Der schickt die da in den Tod, nur weil er ein Schlückchen Wasser trinken wollte. Kann sich woanders her Wasser organisieren. Ne? Aber wisst ihr, ich glaube, wenn ich das mal auf Jesus übertrage, ne? Der erste Schritt, dass ich ihn gefunden habe, dass ich dazugehöre, aber der zweite Schritt in der Wüste, wenn ich bei ihm bin, da geht es um Liebe. Und nicht nur um Liebe, sondern um Hingabe. Wir haben uns, Silke und ich, wir haben uns gestern mit so einem Altvorderen von Teen Challenge unterhalten. Ein Mann, der und eine Frau, seine Frau, die gehen knapp auf die 80 zu. Und irgendwann sagt er, weißt du, manchmal sitze ich in Gottesdienst und frage mich, warum ich jetzt 60 Jahre lang Predigten anhöre. Ne? Sagt er, was will der vorne mir denn noch erzählen? Ich wüsste doch alles. Ne? Ich habe so viele Predigten gehört. Was soll das denn? Warum muss ich da Sonntag für Sonntag hingehen? Und irgendwie dachte ich so, der hat recht. Ne? Das ist nicht der Sinn unseres Christentums oder Christseins, hier zu sitzen und Sonntag für Sonntag reden zu hören. Ne? Manchmal denke ich so, wenn man so, ich habe das so gesammelt, ne? CDs, früher gab es ja noch CDs, nee, nicht MP3 oder irgendwas, CDs. Und wenn du das mal so rausziehst, so viele CDs, denkst du so, oh, hast du schon alles mal gehört? Ne? Manchmal denke ich so, ich brauche dich heute gar nicht predigen, würde ich sagen, hört euch die Predigt von 1900, was weiß ich, 86 an, ne? Baut die einfach rein und tschüss, könnt ihr alle gehen. Ne? Also, bleibt vielleicht doch noch hier, weiß ich nicht, ne? Ist ja nicht mehr so lange. Ne? Aber manchmal denke ich, das Sinn des Lebens mit Jesus ist nicht das, hier zu sitzen und Gottesdienste zu feiern. Ihn zu loben vielleicht. Ne? Ich glaube, was Jesus sich wünscht, ist Hingabe. Hingabe. Das ist das Ziel, dass ich mich ihm wirklich hingebe. Liebe, das Größte der Liebe ist Hingabe, wenn einer sich wirklich hingibt. Ne? Und ich glaube, das ist das, was Jesus sich sehnsüchtig von uns wünscht. Können wir uns nicht vorstellen, dass Jesus Wünsche hat, dass Jesus Sehnsüchte hat. Ne? Das ist uns so fern, ne? Dass Jesus sagt, wer gibt mir zu trinken? Wer gibt mir? Kannst du dir vorstellen, dass Jesus eine Sehnsucht hat, Wünsche hat? Ne? Ich weiß nicht, ob das vielleicht so fern ist. Also ich wünsche mir immer viel, wenn ich bete, auch da habe ich eine Liste, die ich ihm immer vorlese. Ich habe Wünsche ohne Ende und Sehnsüchte, ach. Aber dass Jesus Sehnsüchte und Wünsche hat und dass ich vielleicht dazu da bin, ihm auch diese Sehnsüchte zu erfüllen. Kann man sich das vorstellen? Ich glaube das. Ich glaube das, dass Jesus da ist und sagt, ich habe Sehnsucht. Vielleicht nach dir, aber auch nach ganz anderen Sachen. Dass er sagt, ich habe Durst. Ich wünsche mir was. Ne? Wir sind mal bei Teen Challenge. Ach, entschuldige, wenn ich immer so viel Teen Challenge-Geschichten erzähle. Wir erleben da gerade viel. Ne? Wir sind mal von der Polizei gerufen in Pankow und wir sollten mal mit der Polizei eine Kiezbegehung machen. Ne? Und dann sind wir mit der Polizei da rumgewandert und dann haben wir Männer entdeckt, die schliefen auf dem Beton. Nix. Die hatten eine dünne Decke und die schliefen auf dem Beton. Nix. Die lagen da einfach. Die konnten sich schlecht Deutsch verständigen, hatten keinen Ausweis, hatten nichts. Und wir haben mit denen geredet. Werde ich nie vergessen, kam ein Mann auf mich zu. Die wussten, dass wir Christen sind. Wir haben denen von Jesus erzählt, kam auf mich zu und hielt mir seine Hände entgegen. Bete für mich, bete für mich. Haben wir für ihn gebetet. Und ein Freund und ich, wir sind dann ins Auto gegangen, sind wieder irgendwann nach Hause gefahren. Und wir sitzen und auf einmal merken wir, wie Gottes Gegenwart kommt, wie der Heilige Geist kommt. Wir konnten nicht mehr richtig weiterfahren. Wir haben geweint und geweint zusammen in diesem Auto, ne? Weil wir auf einmal spürten, welche Sehnsucht Jesus nach diesen Menschen hat. Weil wir spürten seine Barmherzigkeit mit diesen Leuten. Und ich merke, Jesus hat viele, viele Sehnsüchte. Und ich glaube, das Ziel unseres Lebens mit ihm hier auf der Erde ist, Liebe ist dazu da, dass ich auch dem anderen seine Sehnsüchte erfülle. Es ist nicht nur darum geht, lieb mich, lieb mich, lieb mich. Du musst mich lieben, hast mich ja geheiratet. Sondern dass es darum geht, was willst du? Wo darf ich deine Sehnsüchte erfüllen? Letzter Punkt. Aus der Hingabe wird ein Eins werden. Ich möchte mit euch jetzt keinen Sexualkundeunterricht hier halten. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein, wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Ich glaube, das ist die tiefste Sehnsucht von Gott, dass er sich mit dir vereinigt. Dass du ein Geist mit ihm wirst. Dass es so in dich reinkommt, dass es eigentlich nicht mehr Martin und Jesus gibt, sondern, ich weiß nicht, je Martin oder keine Ahnung, je Artin, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Aber ich glaube, das Größte, was Jesus sich wünscht, ist nicht nur, dass du ihn gefunden hast, dass du sagst, ich gehöre jetzt zu der Gruppe, ach, er hat mich mitgenommen, ich mach auch mal was, was er will, sondern wirst du aus so einer Wüstenbegegnung entsteht irgendwann ein Einswerden mit dem König. Da entsteht irgendwas, dass ich merke, es trennt uns nichts mehr. Was er denkt, kommt in mich hinein. Ich spüre das, was er fühlt. Ich spüre seine Liebe. Ich spüre sein Erbarmen. Ich glaube, dass es wirklich erlebbar ist. Es gibt manchmal Momente, ich hatte das mal, früh las ich meine Bibel und dann hatte ich das innere Empfinden, dass Gott sagt, Martin, ich will mit dir eins werden. Ne? Und ich wusste nicht, wie das geht. Ne? Ich saß da und dachte so, der Herr will mit mir eins werden. Ne? Und dann habe ich einfach mal meine Hände ausgestreckt und gesagt, okay Herr, hier bin ich. Dann will ich auch mit dir eins werden. Und auf einmal habe ich gemerkt, wirklich, so fast körperlich, wie er in mich reinkam. Ne? Und wie auf einmal eine Liebe kam und eine Freude. Und ich merkte, oh, ich kann das euch gar nicht beschreiben. Ne? Aber ich wollte nur sagen, es gibt's wirklich. Du kannst mit Jesus wirklich eins werden. Dass sein Geist und dein Geist, die verschmelzen miteinander. Und ich erlebe immer mehr, wenn du da immer mehr sagst, okay, Jesus, ich will das, ich will mit dir eins werden. Ist am Anfang schwierig, aber es geht leichter irgendwann. Und ich wollte euch da Mut machen. Ich wollte euch da Mut machen und sagen, dazu beruft dich Jesus. Er will mit dir eins werden. Seine größte Sehnsucht, dass ihr beide verschmelzt zu einer Einheit. Dann brauchst du nicht mehr sagen, ich glaube an Jesus, ne? Sondern du sagst, ich weiß, dass es ihn gibt. Wir hatten ja heute eine unheimlich schöne romantische Zeit zusammen. Ich habe es ja live erlebt, muss nicht mehr glauben, ne? Muss gar nicht mehr glauben. Ich weiß es doch, wir waren doch heute so innig zusammen. Alles fängt an, indem ich losgehe. Meinen alten, gemütlichen Standort verlasse, in die Wüste gehe und sag, ich will mich aufmachen und ihn suchen. Und vielleicht ist es am Anfang katastrophal, Wüste, Hitze, ich weiß nicht, ob ich durchkomme. Ich weiß nicht, wohin, ich finde die Höhle nicht, ich finde ihn nicht. Aber ich wollte euch mal Lust machen, nicht Angst vor der Wüste machen. Und vielleicht steckst du jetzt gerade in der Wüste. Sondern ich wollte euch eine Sicht geben, was Jesus in dieser Wüste alles mit dir machen kann. Was der König alles mit dir vorhat. Und du wirst nach der Wüste ein anderer Mensch sein. Amen.